Hochschule Düsseldorf, der Podcast.
Herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts zur Ausstellung Journey Through Body in der Kunsthalle Düsseldorf. Ich bin Juliane Hoffmanns, die kuratorische Assistentin, und ich spreche heute mit Pia von dem KünstlerInnenkollektiv Vaccine. Hallo Pia, schön, dass du da bist.
Hallo Juliane.
Vaccine ist mit der Lecture How to Overcome the Body im Begleitprogramm der Ausstellung vertreten. Und dabei handelt es sich vielmehr um ein Symposium, eine Kollaboration mit verschiedenen ProtagonistInnen. Wie wird das Ganze aussehen und was ist so euer Ziel damit?
Ich würde damit anfangen, dass Vaccine aktuell aus drei Studierenden besteht. Das bin ich zum einen, zum anderen Svenja Oelke und Till Bödecker. Und dann kooperieren wir in dem Kontext mit drei Speakerinnen. Das sind Franziska Wagner, Donna Banaku und Kate Cooper, die ja auch in der Ausstellung vertreten ist mit einer Arbeit. Und Vaccine ist ein Künstlerinnenkollektiv bestehend aus uns dreien, was wir aber auch als ein fluides Konstrukt begreifen. Der Name setzt sich zusammen aus dem Akronym VAC oder VAC und SIN. Und das SIN bezieht sich eben auf diese Kultur der Fanzines oder des SINs, was dieses Collagenartige hat, was aus so einer Art Emanzipation oder Selbstermächtigung kommt von unabhängigen Parteien, zum Beispiel Gruppen, die sich frei zusammenfinden und etwas unabhängig gestalten von großen Verlagen oder so und damit halt ihre Inhalte zusammenbringen, was eben auch diesen kollektiven Gedanken hat. Und das VAC, das kann man eigentlich frei interpretieren, und so machen wir das eigentlich auch: Virtual Art Collective, Visual Artists Corporation oder Various Acronyms Combined. Also das ist eigentlich eine Liste, die man so beliebig weiterführen kann, was so signalisieren soll, diese Idee von Vaccine ist nichts Festgeschriebenes auf uns drei oder auf ein Format oder ein Thema, einen Diskurs, sondern es ist eigentlich geöffnet. Also jetzt in dem Fall zum Beispiel besteht es ja auch dann wieder nicht nur aus uns dreien, sondern mit den Kooperateurinnen, also den Speakerinnen jetzt in dem Fall. Und bei weiteren Projekten arbeiten wir dann eben wieder mit anderen Kollektiven, KünstlerInnen und so weiter zusammen. Also in der Hinsicht ist es fluide. Und jetzt ist es halt dieses Konzept des Symposiums oder der Konferenz. Beim nächsten Mal, das kann ich ja jetzt vielleicht schon anteasern, ist es mit Stop and Smell the Roses. Auch einem Projekt, was sich jetzt innerhalb von Corona gebildet hat mit künstlerischen Arbeiten im öffentlichen Raum. Also da gibt es dann auch diesen kooperativen Gedanken, der uns halt enorm wichtig ist, weil wir unsere Autorinnenschaft nicht so stark in den Vordergrund stellen wollen. Also uns ist es wichtig, eigentlich eine Sichtbarkeit zu geben für Diskurse, die wir für relevant halten, oder Stimmen, Menschen eine Sichtbarkeit zu verleihen und dadurch eben eine Plattform zu schaffen für Austausch. Ich glaube, das ist so das Hauptziel unserer Arbeit und deswegen auch der Fokus jetzt in der Kunsthalle bei Journey Through the Body und unserem Projekt How to Overcome the Body auf den Austausch wieder und auf den Diskurs und dann eben mit dem Fokus auf die Frage, wie den Körper im Deutschen funktioniert, das leider nicht so schön wie im Englischen, überkommen oder viel eher vielleicht unterwandern. Die körperlichen Merkmale, die wir haben, die oft dann vermeintliche Zuschreibungen erfahren, was durchaus problematisch sein kann im Hinblick auf Sexismus oder Rassismus oder genau jegliche Art von ausschließenden Mechanismen. In der Hinsicht ist unser Ziel eigentlich, verschiedene Perspektiven zusammenzubringen und nicht unsere Perspektive, die auch immer limitiert ist. Es ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass wir drei weiße Zentraleuropäerinnen sind, die in dem Kontext agieren und dann damit natürlich auch nur eine bestimmte Lebenserfahrung abdecken. Und deswegen ist es halt enorm wichtig, andere Disziplinen mit reinzubringen, unterschiedliche Lebenserfahrungen mit reinzubringen.
Unterschiedliche Stimmen auch einfach mal.
Genau, also uns geht es total um diese Mehrstimmigkeit und diese Diversität der Perspektiven. Und das nicht mal mit so einem stark hierarchischen Gedanken, sondern wirklich, um auch zu zeigen, dass es Vielfältigkeit und wir schaffen eine Plattform für diesen Austausch.
Ja. Und diese Plattform, die findet ja hauptsächlich im digitalen Raum statt, richtig? Seid ihr erst durch die pandemiebedingte Situation in den digitalen Raum gewechselt oder war das von vornherein euer Plan? Habt ihr euch dadurch irgendwo inspirieren lassen, dieses digitale Format zu nutzen oder wie kam es dazu?
Der Startpunkt war tatsächlich diese Pandemiesituation. Vielleicht ist das auch interessant zu erwähnen. Wir haben vorher das, oder wir machen das auch immer noch, das Sparte an der Kunstakademie Düsseldorf, wo wir alle drei studieren, organisiert. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das ist auch eine Plattform für Artist Talks und Workshops, was normalerweise immer im Sparta-Raum in der Akademie stattfindet, also vor Ort. Und Corona-bedingt aktuell eben nicht möglich. Und notgedrungen wurde das dann eben in den virtuellen Raum transferiert quasi. Und dadurch haben wir eigentlich gemerkt, dass natürlich vieles dabei wegfällt, also dieser persönliche Kontakt zu den Künstlerinnen, aber gleichzeitig auch eine andere Möglichkeit des Netzwerks ist. Also durch Transportkosten und Anfahrten bedarf es eben einer anderen Vorlaufzeit und man ist auch in Bezug auf das Budget, was zur Verfügung steht, viel limitierter. Wir haben hauptsächlich Gäste aus Deutschland oder Zentraleuropa eingeladen. Und jetzt ist natürlich die Möglichkeit, auch wenn die Zeitverschiebung da natürlich auch problematisch sein kann, Gäste einzuladen aus Amerika oder Asien, Afrika, also einfach außerhalb von Zentraleuropa. Und gerade wenn es uns darum geht, diese Vielstimmigkeit oder die Diversität der Positionen hervorzuheben, ist das natürlich jetzt ein riesiges Potenzial, was der virtuelle Raum für uns bietet. Und dahingehend haben wir dann darüber nachgedacht, dass wir gerne weiter zusammenarbeiten würden, allerdings außerhalb des Akademiekontexts, der uns viele Freiheiten bietet, aber schlussendlich natürlich trotzdem eine Form von Reglementierung hat, dadurch, dass wir an der Akademie eingestellt sind und es schlussendlich immer noch jemanden gibt, der Mitspracherecht hat. Wir genießen zum Glück auch so großes Vertrauen, aber dennoch wollten wir ein bisschen flexibler und freier agieren können und daraufhin haben wir dieses Künstlerinnenkollektiv ins Leben gerufen und das ist jetzt die erste Edition oder das erste Projekt, was wir als Kollektiv machen und haben uns entschieden, dass gerade diese Frage How to Overcome the Body oder die Thematik, mit der wir uns auseinandersetzen, so breit ist und so vielschichtig ist, dass sie innerhalb von einem Projekt oder eines Formats, jetzt zum Beispiel der Konferenz, niemals abgedeckt werden kann. Und insofern jetzt die Idee dieses Forschungsprojekts, dieses künstlerischen Forschungsprojekts, was verschiedene Veranstaltungsformate nach sich ziehen wird.
Und du hattest ja eben auch schon gesagt, dass die Zeitverschiebung da irgendwie vielleicht eine Grenze darstellt. Haben sich da noch andere Grenzen aufgetan, weil jetzt der institutionelle Rahmen ja wegfällt? Das, ne, war ja auch eine Grenze. Oder siehst du da jetzt gerade in Bezug auf die Pandemie nur Vorteile im Digitalen?
Vielleicht erst die positiven Sachen. Also was auf jeden Fall auch einen Vorteil bietet, ist die Tatsache, dass wir die Talks aufzeichnen können, dass sämtliche Materialien, das bezieht sich jetzt auf Sparta sowie Vaccine auch, gesichert werden können, weiterhin verfügbar gemacht werden können im virtuellen Raum. Also jetzt auch bei How to Overcome the Body ist die Idee, die Talks aufzuzeichnen, die Gespräche aufzuzeichnen, die Materialien, die wir mit der Zeit sammeln, zu sichern, zum Download verfügbar zu machen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil im Vergleich zu einem tendenziell ephemeren Format wie den Talks, die wir in Zukunft dann natürlich auch, wenn sie vor Ort stattfinden, aufzeichnen würden. Aber das ist so einer der signifikanten Vorteile, würde ich behaupten. Und was die Nachteile angeht, ist es natürlich einfach so, dass der persönliche Kontakt und das Nahbare natürlich nicht ersetzt werden können. Aber ich glaube, wir versuchen das auch nicht so schwarz und weiß zu sehen oder wie zwei so harte Gegensätze zu sehen, sondern eher zu schauen, wo ist vielleicht die Schnittstelle und wo kann das eine das andere bedingen. Insofern versuchen wir eigentlich eher das Potenzial auszuschöpfen.
Und du hast ja gerade auch schon den virtuellen Raum angesprochen. Und wir haben in unserer Ausstellung mit Nicole Ruggeros Arbeit auch eine VR-Arbeit, How the Internet Changed My Life. Und ja, Nicole nutzt eben Augmented und auch Virtual Reality. Und das ist ja so die ultimative Form der Immersion. Man kann in ganze Welten eintauchen und indem eben die RezipientInnen diese Brille, die VR-Brille aufsetzen und eben partizipieren, wird ihr Körper ja auch Teil der Arbeit. Und das ist ja nur durch die Technologie möglich und ist ja auch noch ein relativ junges Medium, besonders wenn man bedenkt, dass der technische Fortschritt immer schneller wird. Welche Probleme können sich denn da ergeben? Da ist ja dann auch irgendwie die Frage, was das so mit dem klassischen Kunstbetrieb macht oder ob es vielleicht doch nur ein Hype ist.
Da maße ich mir, glaube ich, nicht an, drüber zu urteilen, aber natürlich gibt es da bessere Beispiele als andere. Ich glaube, gerade weil VR diese neue Technologie ist, die so einen gewissen Reiz bietet, einfach durch die Möglichkeit, mit seinem Körper oder ihrem Körper zu interagieren und diese Immersion zu erfahren, wird das gerne genutzt. Und ich frage mich tatsächlich bei der Nutzung auch häufig, ob ich gerade fasziniert bin von der Möglichkeit und dieser Technik oder ob die Arbeit mich reizt oder ob die nicht anders vielleicht auch funktioniert hätte. Und was die Nutzung verschiedener Medien angeht, ist es ja sowieso immer im Fluss und verändert sich. Insofern begrüße ich das sehr, wenn sich Künstlerinnen und Künstler den neuen Techniken, neuen Möglichkeiten annehmen. Und ich glaube, es ist auch super relevant. Also gerade VR kann man ja auch durchaus kritisch begutachten. Also wenn es einen kritischen künstlerischen Umgang mit dem Medium gibt, dann unbedingt.
Und das kann ja auch miteinander verzahnt werden einfach, ne? Ich meine, jetzt gerade, wo wir die pandemische Situation haben und wo ja auch die ganzen Institutionen sehr, sehr lange geschlossen hatten, ja, gibt es ja auch eine ganz neue Möglichkeit, Kunstwerke zu erfahren, digital, wo vielleicht die reine Abbildung gar nicht ausreicht, ne? Und wenn man dann irgendwie über Virtual Reality eintauchen kann, ins Museum vielleicht, dass ja dann die Erfahrung irgendwie wieder anders da ist und der Zugang ganz anders gemacht werden kann.
Ja, genau, es ist einfach eine andere Art von Erfahrung. Also ich muss sagen, ich persönlich, wenn man den klassischen Kunstbetrieb jetzt zum Beispiel wie eine Malerei begreifen möchte oder so, was vermutlich das Medium ist, was den meisten Museumsbesucherinnen oder Kunstrezipientinnen so zuerst in den Sinn kommt, dann kenne ich das durchaus auch, dass ich vor einer Arbeit stehe und so eingezogen werde und dass es vielleicht auch eine Art von Immersion sein kann, diese Erfahrung, dass sich auf eine Arbeit einlassen. Und das kann natürlich genauso auch sein bei einer Installation, wo der Körper vielleicht dann noch mehr involviert ist, weil man drum rumlaufen kann, sich irgendwie dazu auch körperlich verhält. Und im virtuellen Raum ist das dann auch wieder eine andere Erfahrung.
Das Verhältnis von Körper und Raum funktioniert ja auch ganz anders durch diesen virtuellen Aspekt. Einfach auch dadurch, dass man sich gleichzeitig in zwei Wirklichkeiten befindet im Prinzip. Das ist einmal der Körper, der fest verwurzelt ist im Hier und Jetzt, in der realen Realität quasi. Und der Geist und auch die Augen im Prinzip, die ja dann in die virtuelle Welt eintauchen. Und da stellt ihr euch ja in dem Zusammenhang in eurer Arbeit, also in der Konferenz, wie ich das verstanden habe, auch die Frage, inwieweit eben die körperlichen und visuellen Attribute wie eben Gender dadurch vielleicht überkommen oder wie du eben meintest, unterwandert werden können. Und wie ist das denn mit Macht, also Machtstrukturen? Würdest du jetzt sagen, dass sie sich verschieben oder gibt es vielleicht im virtuellen oder durch den virtuellen Raum die Möglichkeit, Machtstrukturen zu entgehen?
Das ist eigentlich die Frage. Also es ist nicht so, dass wir so manifestartig eine Behauptung aufstellen und diese Konferenz dazu dient, das so zu unterfüttern oder zu belegen, sondern es geht eigentlich eher darum, auszuloten, inwiefern es sich um eine utopische Idee handelt oder wo vielleicht das Potenzial besteht, tatsächlich eine Form von Unterwanderung vorzunehmen, um eben diesen Machtstrukturen zu begegnen und wie das zum Beispiel möglich ist. Ich denke jetzt an den Talk oder den Forschungsschwerpunkt von Donna Banaku, die im Bereich Neuropsychologie arbeitet, vor allen Dingen mit der Fokussierung auf die Erfahrung im VR-Bereich. Und da wird sie zum Beispiel von einem Experiment erzählen, was im Event Lab in Barcelona vorgenommen wurde, wo es um häusliche Gewalt geht und diese Verschiebung von Täter-Opferrolle, wo die Täter, in dem Fall tatsächlich männlich, deswegen nicht gegendert, die Rolle wechseln und durch diese immersive Erfahrung zum ersten Mal den Spiegel vorgehalten bekommen und da geht es dann eben darum, was neuropsychologisch mit der Person passiert, wenn sie eben nicht in der körperlich stärkeren Rolle ist oder wenn sie diese Aggression erfährt. Und Dom Nabanaku hat da in dem Kontext berichtet, dass dieses Reflexionsmoment tatsächlich auch wahnsinnig wichtig ist in diesem Therapiebereich. Und wenn man diese Trennung vornehmen möchte von real und virtuell, dass das eine, also die virtuelle Erfahrung durch VR-Technologie, die realen Handlungsweisen oder das Verhalten beeinflussen kann. In dem Fall natürlich zum Positiven, in dem Moment, wo man erfährt, wie sich dieses Leid anfühlen kann. Und das ist jetzt natürlich enorm runtergebrochen und Domna wird das am Sonntag viel besser wiedergeben können, als ich das jetzt gerade tue. Aber darin kann zum Beispiel dieses Potenzial bestehen von VR-Technologie, was eventuell eine Möglichkeit ist, um den eigenen Körper oder den Machtstrukturen, denen wir alle unterliegen, aufgrund auch unter anderem unserer Körpern zu hinterfragen und zu besprechen. Genau. Mhm. Franziska Wagner spricht zum Beispiel über das queere Potenzial vor allen Dingen von virtuellen Arbeiten, insbesondere so im künstlerischen Bereich. Und gerade bei den beiden Positionen ist es dann natürlich interessant, wenn die zusammenkommen, wenn da der Austausch stattfindet von der Perspektive der Neuropsychologie und der technischen Perspektive. Mhm. Und der Gender Studies zum Beispiel. Und dann natürlich noch Kate Cooper, die mit CGI arbeitet, mit Körperidealen sich auseinandersetzt. Und da ist jetzt natürlich der Moment, wo die Autorinnenschaft von uns als Kollektiv in den Hintergrund tritt und wir einfach gespannt sind, gerade wenn dann auch noch die anderen Teilnehmerinnen, die am Sonntag zuhören möchten, sich auch beteiligen, ihre Positionen mit reinbringen. Also ich hoffe, dass das interessant und fruchtbar wird, aber ich bin da sehr zuversichtlich und freue mich total.
Ich freue mich auch total. Ich bin super gespannt, auch gerade, weil das eben auch fachübergreifend betrachtet wird. Ne? Und das, ja, ich freue mich total. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann würde ich dir vielleicht noch eine Frage zum Abschluss stellen. Und zwar, was mich interessieren würde, was würdest du dir für die Zukunft der VR oder des digitalen Raums wünschen? Und wo siehst du eure Arbeit vielleicht in der Zukunft?
Dadurch, dass ich diese technische Expertise nicht habe, würde ich vielleicht den Aspekt der Zukunft der VR ausklammern. Mhm. Das ist jetzt natürlich die Fokussierung für das Symposium, aber nicht der Fokus unserer Forschungsfrage oder unseres Projekts. Aber was wir uns wünschen für den weiteren Verlauf von How to Overcome the Body oder für alle weiteren Projekte, die wir in Zukunft realisieren wollen, ist, dass wir möglichst viele Positionen und Perspektiven, Stimmen zusammenbringen, dadurch eine Diversität schaffen und vor allen Dingen einen Austausch. Also ich glaube, es ist die höchste Relevanz, eine Plattform zu gestalten. Und das ist natürlich auch ein Experiment, was in welchem Format vielleicht am besten funktioniert, welche Begegnungen, welche neuen Fragen auch aufwerfen. Und ich würde mir wünschen, dass sich auch bei den Teilnehmerinnen eine Mehrstimmigkeit ergibt und es geöffnet wird. Ja. Und da ist vielleicht dann auch wieder ein Vorteil, also der virtuelle Raum gegenüber einem realen Raum. Ein Museum hat eine gewisse Barriere, eine gewisse Machtstruktur. Das Gleiche gilt für die Akademie. Wir sind alle in unseren Bubbles unterwegs und natürlich, Algorithmen unterliegen auch einer Machtstruktur. Insofern wird so ein Projekt natürlich auch meistens die Leute erreichen, die in dem gleichen Bereich unterwegs sind, die sich sowieso für den Diskurs interessieren. Aber ich glaube, da würden wir uns sehr wünschen, dass sich das auch öffnet, weil das natürlich bereichernd für uns alle ist und eigentlich unser Hauptziel verfolgt, nämlich die etablierten Machtstrukturen oder die Narrative, die reproduziert und produziert werden, zu öffnen und diverser zu machen.
Ja, toll. Ich freue mich sehr. Ich bin total gespannt. Am 4. Juli digital ab 14 Uhr die Konferenz. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir für deinen Besuch bedanken und für das spannende Gespräch.
Ja, ich danke euch.